Vielen Dank dir, Annette, für diesen Einstieg. Und ich will daran direkt anknüpfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich noch nie so viel mit dem Thema Krieg beschäftigt habe, wie gerade in dieser Zeit. Die Nachrichten sind voll davon und gefühlt jede Stunde bekommen wir ein Update und wir bekommen Bilder und Informationen, besonders jetzt, was den Krieg im Iran angeht. Und wir sehen diese Bilder von Tod, wir sehen diese Bilder von Verwüstung, von Leid. Und ganz ähnlich wie der Physiotherapeut muss ich auch sagen, dass mich diese Bilder nicht kalt lassen. Diese Bilder und Nachrichten, wo doch immer wieder diese Frage in mir aufkommt, warum gibt es so viel Böses in dieser Welt? Und ich glaube, wir alle kennen diese Frage, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir in diese Welt schauen, aber wenn wir vielleicht auch auf unser eigenes Leben schauen. Wenn wir sehen, was Menschen einander antun können, was Menschen passiert, wo wir doch alle es spüren können, da muss es etwas geben, da ist etwas Böses, etwas Dunkles, etwas, was wir nicht so wirklich greifen können, aber etwas, was wir doch alle sehr deutlich spüren. Und gleichzeitig kennen wir auch diese andere Seite, wo gerade in den Geschichten, gerade in diesem Bösen, wenn Menschen auftauchen, die selbstlos in Krisengebiete fahren, um dort zu helfen, wo wir uns sagen, warte mal, die Welt ist doch gar nicht so schlecht. Es gibt doch wohl etwas Gutes in dieser Welt. Es gibt doch noch Hoffnung. Und wir merken, dass es hier ein Gespür gibt von etwas Bösem, was wir in unserem Alltag merken, was wir in dieser Welt merken, aber wir merken auch gleichzeitig, hier gibt es auch etwas Gutes in dieser Welt. Wir sehen das ganz deutlich auch in unseren Filmen und in fast allen Geschichten, die wir kennen, dass es immer dieses Spiel ist. Es gibt das Böse und dann gibt es das Gute, den Helden, der kommt und das Böse besiegt. Und dieses Gespür dafür, dass hier etwas Böses ist in dieser Welt, was wir nicht erklären können, was diese Fragen aufwirft, warum passiert das alles? Die Bibel bestätigt uns hier und sagt, dieses Gespür, was du da hast, du bist da auf einem richtigen Weg. Und ganz besonders merken wir das im Buch der Offenbarung. Wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Wochen mit diesem Buch, ein Buch, was sich an Menschen richtet, die ähnlich wie wir in diese Welt schauen und so viel Böses sehen, so viel Böses erleben, was passiert. Und ein Buch, was genau hier rein Trost und Hoffnung spenden möchte. Aber auch ein Buch, und das verrät schon der Name an sich, Offenbarung, ein Buch, was offenbart, was aufdeckt, was für uns so schwer greifbar, was nicht sichtbar ist. Ein bisschen wie wenn hier ein Vorhang aufgezogen wird und wir einen Blick bekommen hinter die Kulissen dieser Welt, was da eigentlich passiert. Und wir wollen heute schon diese Reihe abschließen und in das letzte Kapitel schauen. Und in diesen letzten Kapiteln geht es genau um dieses Gespür, was wir haben, dieses Böse in der Welt. Und ab und zu doch etwas Gutes, was hier und da auftaucht. Und so öffnet sich in Kapitel 12, wenn wir reinschauen, auch hier wieder der Vorhang und wir finden uns in einer Szene aus dem Himmel wieder. Und wir lesen davon, dass im Himmel ein Krieg ausbricht. Michael mit seinen Engeln erkämpft gegen einen Drachen und der Drachen wurde heruntergestürzt, die alte Schlange, der Teufel, der die ganze Welt verführt. Finde ich einen super spannenden Vers, weil wir hier einen der ganz seltenen Einblicke bekommen, wie es im Himmel aussieht oder was im Himmel passiert. Und wir schauen hier auf ein Ereignis, was hier im Himmel stattfindet, was irgendwie mit meiner Vorstellung vom Himmel überhaupt nicht zusammenpasst. So der Himmel, das ist doch der Ort des Friedens, wo wir einmal hinkommen, aber hier ist es irgendwie ganz anders. Ein Krieg bricht aus. Und das, was sich so ein bisschen anhört wie ein Fantasy-Film, gibt uns einen Einblick in etwas, was wir, wie wir auch vorhin gesagt haben, was wir hier auf Erden spüren. Dieses Böse, das es in dieser Welt gibt, was sich gegen das Gute auflädt. Und was die Bibel hier tut, ist, dass sie diesem, was für uns so schwer greifbar ist, hier einen Namen gibt. Und so haben wir auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite einen Gegner, der allein hier schon drei Namen bekommt: der Drache, der Teufel, die Schlange, das Böse. Und dieser Text, der für uns so schwer zu greifen ist, lässt uns hier aber einen Blick geben und etwas tiefer verstehen, wie die Bibel sagt, wie das Böse in diese Welt hineingekommen ist. In zwei anderen Stellen, in Jesaja 14 und Hesekiel 28, wird das noch ein bisschen tiefer beschrieben, was mit diesem Teufel ist. Und da wird beschrieben, es ist ein Geschöpf Gottes, das mit ihm im Himmel lebt, und dann passiert etwas, er trifft eine Entscheidung, und dann heißt es dort: ich will jetzt bestimmen, ich will jetzt oben sein, ich will sein wie Gott. Und er lehnt sich auf gegen Gott, und es kommt zu dieser Szene, die wir gerade gelesen haben. Die Bibel zeigt uns hier auf, wie das Böse in die Welt gekommen ist. Und sie hat eine ganz klare Botschaft, und sie sagt, das Böse beginnt dort, wo nicht mehr Gott im Zentrum steht, sondern das Ich. Und vielleicht hört sich das für dich sehr schwierig an zu verstehen. Der Teufel, der Drache und Gott, ein Krieg im Himmel, und es scheint weit weg. Und auf der anderen Seite kam auch bei mir ganz schnell dann, als ich diese Szene gelesen habe, die Frage auf: wenn das doch ganz am Anfang war, wieso hat Gott nicht einfach hier den Teufel endgültig vernichtet? Warum hat er ihn nur aus dem Himmel geworfen? Wieso hat er nicht ein für alle Mal das beendet? Er könnte es doch. Ein Wort hätte genügt und das Böse wäre weg gewesen. Und was wir hier sehen und was auch etwas ist, was wir in unserer Welt und mit unserem Verstand so schwer begreifen können, aber worum es gerade in dieser Frage, warum es gibt es das Böse in dieser Welt, ganz entscheidend ist, ist Gott selbst. Sein Wesen und sein Charakter, wer er ist. Gott ist ein Gott, der liebt. Und diese Liebe, die wir bei Gott finden, sie zwingt nicht. Es ist eine Liebe, die Raum gibt für Entscheidungen, selbst da, wo ein eigenes Geschöpf sich gegen ihn stellt. Aber Gott ist ein Gott, der liebt, der keine erzwungene Anbetung möchte, sondern Gott möchte echte Beziehung haben. Und echte Liebe und echte Beziehung ist nur da möglich, wo es die Möglichkeit gibt, sich auch dagegen zu entscheiden. Wenn Gott nicht so wäre, wenn Gott den Teufel besiegt hätte, als das passiert ist, dann wäre er nicht anders gewesen als der Teufel und das Böse selbst. Weil Gott dann selbst mit Macht und Gewalt versucht und durchsetzt, dass seine Interessen gewahrt werden, dass er ganz oben steht. Das ist der Grund, warum Gott nicht einfach das vernichtet, sondern er lässt es zu. Aber diese Entscheidung, sie hat Konsequenzen, und die Konsequenz ist, dass der Teufel seinen Platz in Gottes Gegenwart verliert und auf die Erde geworfen wird. Und an diesem Punkt berührt uns diese Geschichte auf einmal ganz persönlich. Das, was so weit weg im Himmel und irgendwie für uns schwer nachvollziehbar ist, begegnet uns auf einmal selbst. Denn dieser Kampf, der da im Himmel getobt hat, er kommt hier auf dieser Erde, er kommt hinein in den Garten Eden, und wir lesen in den ersten Seiten der Bibel davon, wie Gott diese Welt schafft, eine perfekte Welt, eine Welt ohne Leid, eine Welt ohne Tod, ohne Angst, wo wir Menschen leben, und hier auch ganz besonders, er schafft uns zu seinem Ebenbild, er schafft uns ähnlich wie er, dass wir auch lieben können, dass wir Beziehung zu Gott haben können, aber er schafft uns auch, dass wir Entscheidungen treffen können. Und genau hier taucht das Böse wieder auf, diesmal in Gestalt einer Schlange. Und es kommt zu einer Szene, die beispielhaft ist für das, was wir heute auch immer noch erleben, warum das Böse in dieser Welt ist. Gott sagt zu den Menschen: ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum nicht, dann werdet ihr sterben. Und dann lesen wir, wie die Schlange zu Eva kommt. Und sie sagt: hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Hat Gott das wirklich gesagt? Und wir sehen, wie der Teufel Gottes Worte verdreht. Wo Gott eigentlich Fülle und Freiheit und Großzügigkeit anbietet, kommt es mit dieser Frage, die der Teufel Eva stellt, auf einmal kommt Gott ganz einschränkend und streng vor. Und er bohrt sogar noch weiter und er sagt, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Nein, Gott will euch ja hier etwas vorenthalten. Er will euch klein halten. Und auch hier sehen wir, wie Gott weiß, was passiert, wenn wir diese Entscheidung gegen ihn treffen. Er weiß, was kommen wird. Er weiß, dass wenn Eva und Adam von dieser Frucht essen, es zur Trennung kommt und zum Tod. Und was von Gott hier ganz am Anfang als ein Schutz gedacht hat, wird verdreht und Gott wird dargestellt als derjenige, der kontrolliert. Und was Gott aus Liebe zu uns Menschen angeordnet hat, wird in Misstrauen umgedeutet. Und es kommt zu der Verschiebung, wo Gott vorher im Zentrum war, kommt die Schlange und sagt rein, du brauchst Gott nicht. Du brauchst Gott nicht. Nimm es selbst in die Hand, sei dein eigener Gott. Du bist wichtig, stell dich selbst in das Zentrum. Und Gottes Wahrheit und Gottes Ziel für diese Welt wird verdreht und es kommt zu einer Entscheidung, wo der Mensch sich gegen Gott entscheidet und für sich selbst. Und wie der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde, aus der Gemeinschaft Gottes, werden wir Menschen aus diesem Garten Eden, aus dieser Gemeinschaft mit Gott herausgeworfen, in einer Welt, in der das Böse seine Macht hat. Und auch an dieser Stelle könnten wir wieder diese Frage stellen, wieso hat Gott jetzt nicht alles zu Ende gemacht? Wieso hat er das jetzt nicht, wo nur Adam und Eva waren, einfach beendet? Und wieder, er hat es nicht getan, weil er ein Gott der Liebe ist, weil er ein Gott ist, der es zulässt, dass wir uns entscheiden können. Und die Bibel ist hier ganz klar, sie sagt, das Böse, das in diese Welt kommt, es entsteht alles in dieser Verdrehung von Gottes Worten dort, wo Gott aus dem Zentrum gerät. Und diese Verdrehung, die wir hier in dieser Geschichte zwischen der Schlange und zwischen Adam und Eva sehen, diese Verdrehung, das zieht sich bis heute in der Geschichte von uns Menschen. Das, was der Teufel ihnen zugeflüstert hat, das hat sich nicht verändert, sondern es ist dieselbe Stimme, es ist dieselbe Strategie, nur die Form hat sich etwas verändert. Wo es nicht mehr ums persönliche Leben geht, sondern wir das in Systemen, in Strukturen sehen, die Menschen prägen. Und das beschreibt jetzt hier die Offenbarung in den nächsten Kapiteln. Und es gibt uns ein Bild mit von zwei Tieren, die auftauchen, zwei Mächten wie der Teufel, wie die Worte noch heute verdreht. Und ich will euch diese zwei mal mitbringen. Das erste habe ich mal genannt mit, ich nehme mir, was ich will. Wo wir wieder zurückschauen auf diese Szene im Garten Eden, wo die Schlange zu Eva sagt, Gott hält dich klein. Wenn du es selbst in die Hand nimmst, dann wirst du sein wie Gott, dann wirst du groß sein. Du wirst selbst herrschen, du kannst bekommen, was du willst, wenn du es dir einfach nimmst. Und wenn du dir nimmst, was du willst, dann wirst du Frieden haben. Dann wird dein Leben gut sein. Dann hast du Sicherheit, weil du hast es selbst in deiner Hand. Und das, was sich schon für Eva gut angehört hat, das hört sich auch für uns auf dem ersten Moment gut an, aber was wir in der Bibel lesen, wenn wir die Geschichte lesen und was wir auch selbst erleben, ist, dass genau diese Entscheidung dazu führt, dass Böses in die Welt kommt. Ich will mal zwei Beispiele geben. Das erste Beispiel, Anerkennung. Und auch das klingt jetzt im ersten Moment eigentlich gar nicht schlecht. Wir alle wollen gesehen werden. Es fühlt sich gut an, wenn andere uns Positives zusprechen. Wir wollen ja alle, dass andere auch gut von uns denken. Wir wollen dazugehören. Das Problem ist, an dem Moment, wenn wir unseren Wert davon abhängig machen, was andere von uns denken. Wenn ich beginne, mein Leben nur noch darauf auszurichten, wie andere mich sehen, wenn ich auf einmal anfange, bei allem, was ich sage, zu überlegen, wie könnte das jetzt aufgenommen werden? Wie wirke ich? Bin ich gut genug? Und vielleicht beginne ich dann, nicht mehr ehrlich zu sein. Ich passe mich an, um gut dazustehen, aus Angst, diese Anerkennung zu verlieren. Und ich merke plötzlich, nicht mehr ich bestimme über mein Leben, sondern die Meinung anderer. Und anstatt frei zu sein, bin ich abhängig von anderen. Oder nehmen wir Erfolg? Auch das klingt erstmal gut und ist auch nichts Falsches dran, dass wir etwas erreichen wollen. Dass wir etwas aufbauen wollen, dass wir etwas vorweisen wollen. Aber das Problem beginnt da, wenn wir anfangen, unseren Wert daran zu hängen. Wodurch auf einmal ein ganz großer Druck entsteht. Ich muss liefern, ich darf nicht scheitern. Ich darf nicht zurückfallen. Und vielleicht beginne ich dann auch über Grenzen zu gehen. Über meine eigenen Grenzen, über die Grenzen von anderen, die um mich herum sind, Beziehungen leiden darunter und Menschen werden für mich zum Mittel, zum Zweck. Und wenn es dann auf einmal nicht mehr läuft in meiner Karriere, fängt auf einmal mein ganzes Leben an zu wanken. Und das, was mir eigentlich Sicherheit geben soll, macht mich auf einmal innerlich total unsicher, wo wir auf einmal merken, das, was ich eigentlich kontrollieren will, das, was sich doch am Anfang gut angefühlt hat, erfolgreich zu sein, fängt auf einmal an, mich zu kontrollieren und ich bin nicht frei, sondern ich merke, ich bin immer mehr gefangen darin. Das Zweite, was wir sehen, ich mache, was sich gut anfühlt. Und auch hier schauen wir wieder in den Garten, in diese Szene und die Schlange. Wir sehen die Schlange, die Gottes Worte verdreht und die Wahrheit verschiebt. In Offenbarung 13, Vers 11 wird das Ganze beschrieben mit: Er hatte Hörner wie ein Lamm, aber er redete wie ein Drachen. Es sieht gut aus, es klingt gut, aber wenn wir tiefer gehen, dann merken wir, dass es nicht von Gott kommt. Und genau so funktioniert die Täuschung, die Wahrheit, die sich richtig anfühlt im ersten Moment, aber am Ende doch zerstörerisch sind. Und eine dieser Stimmen, die wir in unserer Zeit ganz stark haben, die auch die Schlange damals schon gesagt hat, ist dieses: Tu, was dir gut tut. Sorge dafür, dass du bekommst, was du brauchst, dass du ein erfülltes Leben hast. Nimm dir die Frucht, die so köstlich aussieht und die du gerne haben willst und iss sie, damit es dir gut geht. Tu, was sich gut anfühlt. Das klingt doch gut, oder? Das klingt doch richtig, oder? Aber auch hier zeigt uns die Bibel auf, dass hier eine Täuschung drin liegt. Denn die Frage ist nicht nur, fühlt es sich gut an, sondern die Frage sollte viel mehr sein, führt es mich wirklich zu einem erfüllten Leben? Denn Gefühle sind nicht automatisch immer ein guter Kompass für das, was wir tun sollen. Gefühle verändern sich. Gefühle können täuschen und sie können uns in eine Richtung führen, die uns am Ende schadet. Und wenn ich mein Leben nur darauf ausrichte, was sich im Moment gut anfühlt, dann werde ich irgendwann wieder abhängig. Ich werde abhängig von diesen Gefühlen, dass sich alles gut anfühlt. Und ich brauche immer mehr davon und ich gehe immer mehr auf die Suche nach Dingen, die sich gut anfühlen, mehr Erlebnisse, mehr davon, dass ich dieses gute Gefühl wieder bekomme. Aber dieses mehr und mehr, dieses auf die Suche gehen nach dem Nächsten, was mich befreit, es macht mich abhängig. Und ich verliere etwas, ich verliere die Orientierung, weil ich stelle mich selbst ins Zentrum. Und zum Schluss kommt es zu dem, worauf es schon ganz am Anfang herausgelaufen ist. Ich entscheide, was gut ist. Ich entscheide und ich bestimme, was gut für mich ist. Und die Folge ist, wir werden innerlich unruhig und wir erleben das, dass ganz viele Menschen, auch in meinem vollen Umfeld erlebe ich, die nie ganz zufrieden sind. Sondern immer, wenn sie was haben, dann sind sie wieder auf der Suche nach dem nächsten guten Gefühl, das sie erfüllt. Und erst spät merken sie, dass Entscheidungen getroffen werden, die einen eigentlich selbst schaden. Wo andere auch verletzt werden, wo Beziehungen kaputt gehen. Und diese Stimme, die sagt, tu, was sich gut anfühlt, dann wirst du frei, stellt sich in Realität aus, dass wenn Gefühle unser Maßstab werden, wir genau diese Freiheit eigentlich verlieren, weil ich diesen Gefühlen ausgeliefert bin. Das sind jetzt mal zwei Dinge, die wir schon im Garten Eden gesehen haben, wie der Teufel versucht, uns und Gott aus unserem Leben heraus zu verdrängen. Das ist das, was wir bis heute, was uns jeden Tag immer wieder begegnet. Und das Schwierige dabei ist, dass sich Verführung ganz selten schlecht anfühlt. Dass es sich ganz selten schlecht anhört. Tu, was dir gut tut. Das fühlt sich doch nicht schlecht an, oder? Und als Eva diese Frucht gesehen hat, da war das kein alter, verschrumpelter Apfel, sondern es war eine unfassbar leckere Frucht. Ich glaube, wäre ich damals gewesen, da müsste da so eine Packung Pommes sein. Da kriegt man mich leider immer. Wir haben am Anfang gefragt, warum gibt es das Böse in dieser Welt? Und die Bibel und in der Offenbarung wird uns aufgezeigt, es gibt hier wirklich dieses Böse. Das, was für uns so ein bisschen ungreifbar ist, wird hier benannt als der Teufel und wir sehen seinen Charakter, die Lüge und die Verführung. Und was wir auch merken und was ich immer wieder merke, wie ich darauf hineinfalle, auf diese Stimmen. Und es passiert, dass ich Gott aus meinem Leben, Gott aus meiner Mitte verdränge und ich stelle mich selbst immer wieder ins Zentrum. Und genauso wie der Teufel aus dem Himmel geschmissen wurde, wie Adam und Eva aus dem Garten Eden, ist die Folge und die Konsequenz, wenn wir das tun, dass wir von ihm getrennt sind und der Tod. Und wir merken, dass wir in diesem Kreislauf gefangen sind und wir merken, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, uns dagegen zu wehren. Wir merken es, wenn wir in die Nachrichten schauen, dass dieses Böse, was in der Welt ist, egal wie sehr wir uns anstrengen, es bleibt immer noch da. Und das, seit es die Menschen gibt. Wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft hier rauszukommen. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo unser Glauben und warum wir uns hier treffen, warum das so wichtig ist. Denn genau aus diesem Grund, weil das so ist, weil wir in diesem Bösen gefangen sind, muss Gott handeln. Und ich sage hier ganz bewusst, Gott muss handeln, weil sein Wesen es eigentlich von ihm verlangt, dass er handelt. Und wir sehen diesen Gott, der voller Liebe ist. Eine Liebe, die wir so schwer verstehen, eine Liebe, die es zulässt, dass wir eine Entscheidung treffen können. Aber es ist dieselbe Liebe, die da jetzt das tut, was für uns unvorstellbar ist. Der, dessen Worte wir immer wieder mit Füßen treten, er erniedrigt sich selbst und er wird Mensch wie du und ich und er gibt sich zu erkennen, nicht um uns vorzuführen, sondern um uns ganz greifbar und nahbar zu zeigen, wer er ist und wie diese Liebe, die er zu uns hat, aussieht. Und wir sehen das, was die Schlange im Garten Eden behauptet, wie Jesus das alles komplett auf den Kopf stellt. Wo die Schlange sagt, Gott, schränk dich ein, zeigt Jesus das Gegenteil. Und wir sehen, wie er Menschen begegnet, die gefangen sind in Krankheit, in Schuld, in Abhängigkeit. Und wir sehen, wie er sie befreit. Wie Blinde sehen, wie Kranke auf einmal gesund werden. Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, bekommen auf einmal eine neue Chance. Und Gott sieht sie an und Gott nimmt sie wahr. Gottes Herrschaft ist keine Herrschaft, die nimmt, sondern sie ist eine Herrschaft, die frei macht. Die Schlange sagt, Gott ist ein Gott, der dich klein hält, denn ich will, dass du groß wirst. Und wir sehen in Jesus, wie er Menschen begegnet, die sich wertlos fühlen. Die Zöllner und Sünde, die Ausgestoßenen, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Und Jesus kommt zu ihnen. Und was tut er? Er isst mit ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er spricht ihnen eine Würde zu, die ihnen sonst in dieser Welt niemand zusprechen kann. Und er gibt ihnen eine neue Identität. Du bist geliebt, einfach weil du bist. Gottes Herrschaft drückt nicht nieder, sondern sie richtet uns wieder auf. Die Schlange sagt, Gott meint es nicht gut mit dir. Und wir sehen Jesus, wie er alles hingibt. Wie er sein eigenes Leben hingibt, wie er am Kreuz stirbt und die Schuld von uns Menschen jedes Mal, wenn wir diese Entscheidung gegen ihn treffen, auf sich nimmt und dafür sorgt, dass der Teufel keine Macht mehr über uns hat. Dass das, was er uns zuflüstert, keine Macht mehr über uns hat. Dass wir nicht verloren sind, sondern dass wir die Chance haben, wieder Teil von Gottes Gemeinschaft zu haben. Diesen Kreislauf, wo wir merken, wir schaffen es nicht, das zu durchbrechen. Dieses Gespür von dem Bösen, was es in dieser Welt gibt, was wir aber nicht auslöschen können, wird durch Jesus Tod, wird durch das, was er getan hat, für uns eine Möglichkeit, ein Weg, das zu durchbrechen. In Offenbarung 12, Vers 11 heißt es, unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Indem wir daran glauben, was Jesus getan hat, werden wir zu Siegern in diesem Kampf, der vor unserer Zeit schon begonnen hat. Indem wir Ja sagen zu ihm, indem wir Ja sagen zu Gott. Indem wir erkennen, wo wir selbst uns verloren haben. Indem wir Ja sagen zu ihm, haben wir diesen Kampf gewonnen. Und hier findet sich der größte Beweis für dem, was Gott eigentlich ist. Dass Gott ein Gott ist, der uns bedingungslos liebt und dessen Herrschaft darin besteht, sich selbst klein zu machen und zu sterben, damit wir Menschen wirklich frei sein können. Und das ist ein Ereignis und das ist eine Wahrheit, die für uns so unvorstellbar ist. So unvorstellbar, dass wir auch jeden Sonntag und immer wieder hierher zu kommen und es uns zusprechen müssen, dass wir es verinnerlichen müssen und dass wir es annehmen dürfen, weil es ein Geschenk ist, was er uns macht. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich scheitere, jedes Mal, wenn ich in die Pommes beiße, dann kann ich trotzdem immer wieder zu diesem Kreuz hingehen. Und ich kann es ihm sagen und er wird mir jedes Mal wieder vergeben, weil er die Schuld bereits bezahlt hat. Und diese Freiheit, die wir in Christus haben, die uns frei macht, ein Leben zu führen, wo wir nicht abhängig davon sind, wie andere uns sehen oder was, wie erfolgreich oder wie groß wir sind oder was wir alles tun und was wir haben. Diese Freiheit, die wir jetzt schon hier auf der Erde in Christus erleben dürfen, das ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was uns die Bibel verspricht, was noch auf uns zukommt. Und genau hier nimmt uns die Offenbarung jetzt mit und gibt uns einen Blick auf das Ende, auf das, was kommt, wenn diese Zeit hier auf der Erde einmal vorbei sein wird. Und sie zeigt uns das auf und in Offenbarung 21 heißt es, ich sah einen neuen Himmel, ich sah eine neue Erde. Gott macht nicht alles einfach weg, sondern er macht alles neu. Und es heißt, er wird jede Träne abwischen. Es wird keine Krankheit mehr geben, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Das Böse wird nicht mehr sein. Das, was uns Angst macht, das wird nicht mehr sein. Und das ist nicht einfach nur eine schöne Idee, ein schöner Gedanke, sondern das ist Gottes Ziel von Anfang an gewesen. Eine Welt, wo das, was im Garten Eden damals zerbrochen war, wiederhergestellt wird, wo Gott selbst auf einmal mitten unter uns wohnt und wir in Gemeinschaft mit ihm wohnen, wo es keine Distanz mehr gibt, keine Trennung mehr gibt. Das, wofür wir ursprünglich geschaffen worden sind, diese Gemeinschaft mit Gott, wird vollkommen werden. Das Böse ist endgültig vorbei und der Teufel, die Lüge, die Verführung und die Angst haben keinen Platz mehr. Das ist die Zukunft, auf der wir zugehen. Und wenn ich in die Welt schaue, wir haben gestern den letzten True-Story-Abend gehabt und einer von den O-Bros war auch da und er hat ein ganz schönes Bild mitgegeben, wie er die Welt sieht. Und er sagt, für ihn befinden wir uns gerade im Sonnenaufgang. Die Welt ist noch dunkel und wir erleben das Böse und wir spüren dieses Böse und es ist für uns fühlbar und greifbar. Aber wir sehen schon das Licht, was durch diese Dunkelheit immer wieder durchbricht. Und das sehen wir in Menschen, die sich selbstlos hingeben. Wo wir doch merken, es gibt dieses Gute in dieser Welt. Und wir sind nicht im Sonnenuntergang, wo alles dunkel wird, sondern wir sind im Sonnenaufgang. Und es wird die Zeit kommen, wo die Sonne endgültig durchbricht und alle Finsternis verschwinden wird. Das ist die frohe Botschaft, die die Bibel und die besonders die Offenbarung uns gibt. Jetzt sind wir trotzdem aber noch im Sonnenaufgang. Die Sonne ist noch nicht da und wir leben trotzdem in dieser Welt, wo wir das Böse spüren und erleben. In Offenbarung 12, Vers 12 heißt es, dass der Teufel um all das weiß. Der Teufel weiß, dass er diesen Kampf verloren hat. Und dann heißt es hier, dass er mit Wut um sich schlägt und Chaos anrichtet und verführt und so viele Menschen wie möglich versucht, von Gott fernzuhalten. Und das ist das, was wir auch hier erleben. Und er versucht es auch bei uns. Und vielleicht geht es dir so, dass du heute hier sitzt und diese Anfechtung sehr deutlich spürst. Dass du gerade Enttäuschung erlebst, dass du Krankheit erlebst, dass du merkst, dass du vielleicht auch Gott gerade nicht so wirklich merkst. Dass du vielleicht auch wütend bist auf Gott wegen dem, was gerade in deinem Leben los ist. Dass du wütend bist auf Gott, wenn du siehst, wie viel Krieg und Leid es in dieser Welt ist. Und wenn es dir so geht, dann kann ich dir sagen, du bist damit nicht allein. Mir geht es auch immer wieder so. Und schon Paulus, der für uns auch so ein Glaubensvorbild ist, er beschreibt, dass er etwas in seinem Leben hatte, was wie ein Stachel war, was ihn immer wieder belastet hat. Etwas, wofür er so viel gebetet hat, aber was Gott ihm nicht weggenommen hat. Etwas, was ihn ständig herausfordert. Aber Gott nimmt es ihm nicht weg, sondern was sagt er zu ihm? Er sagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das ist die Realität, in der wir leben. Wir merken, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind kurz davor irgendwie, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir erleben diesen Kampf. Wir erleben diese Schwachheit. Aber was wir auch erleben dürfen, in diesen kleinen Sonnenstrahlen, die durch die Dunkelheit hindurchbrechen, Gott ist hier. Seine Gnade trägt uns. Seine Kraft wirkt in uns, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und das merken wir besonders in den Momenten, wenn wir es selbst nicht schaffen. Und vielleicht ist gerade auch da, wenn wir auf das Chaos und das Leid in dieser Welt blicken, mit dem Wissen auch ein Trost zu finden. Denn wir wissen, das Ende des Teufels, das Ende dieses Bösen in dieser Welt, es steht schon fest. Und dieses Chaos, was wir erleben, ist kein Zeichen dafür, dass das Böse gewinnt, sondern ist genau das Gegenteil. Es ist ein Zeichen dafür, dass er verloren hat. Dass er selbst ganz genau weiß, seine Zeit ist begrenzt und Gottes Zukunft kommt. Am Ende gewinnt nicht das Böse, sondern Jesus, weil Gottes Liebe stärker ist als jede Macht in dieser Welt. Und genau hier schließt die Offenbarung. Und genau das ist die Botschaft dieses Buches, was, wenn wir es durchlesen und diese Bilder und Symbole sehen, oft so schwer zu durchdringen ist. Die Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung. Ein Buch, was unseren Blick von dem abwendet, was böse ist und was schlecht ist und was auch wirklich wehtut, was wir in unserem Leben erleben und was unseren Blick hochrichtet zu Gott. Es ist eine Botschaft, an die wir uns immer wieder erinnern wollen. Und eine Möglichkeit, wie wir das auch heute tun wollen, ist, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Dass wir es nicht nur hören und verstehen, sondern dass wir es sogar schmecken können, was Jesus für uns getan hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er diesen Sieg errungen hat, dass wir wissen dürfen, es hat ein Ende. Es ist ein Zeichen dafür, wenn wir das nehmen, dass wir zu ihm gehören. Und es ist gleichzeitig auch ein Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn eines Tages alles wieder neu sein wird. Amen.